Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus nachzufolgen ist eine recht ungemütliche Sache und bringt Nachteile mit sich. Aber hören Sie selbst, was im Evangelium des Lukas im 9. Kapitel in den Versen 57 bis 62 steht. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Liebe Gemeinde, Jesus hatte scheinbar keinen PR-Berater oder Marketing-Spezialistin, die vorher seine Reden durchgelesen hat. Es gab wohl keinen persönlichen Referenten, der darauf geschaut hat, was er so auf Social Media postet und die davor gewarnt hat, dass der eine oder andere Satz falsch verstanden werden könnte. Die drei Antwortsätze Jesu aus dem Predigttext würden jedem dieser Beratungsmenschen das Blut in den Adern gefrieren lassen. Jesus, das kannst du doch nicht so sagen. Da kommen Menschen, die dich verehren, die dir nachfolgen wollen. Die wollen etwas von dir, ist doch wunderbar. Und dann klatschst du denen diese ablehnenden Sätze wie einen nassen Lappen um die Ohren? Da brauchst du dich nicht zu wundern, wenn sie sich enttäuscht und verletzt zurückziehen. Wenn es dumm läuft, hast du jetzt Fans zu Feinden gemacht. Und im Hinterkopf grübelt der PR-Berater: Wenn Jesus das in Jerusalem genauso macht, dann kann das noch ein schlimmes Ende nehmen. Denn die religiösen Autoritäten dort fackeln nicht lange. So ist das, wenn man keinen Fachmann in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und Werbung an seiner Seite hat.
Ja, Udo, ich denke, da hast du recht. Und nicht nur in Sachen Imagepflege sind diese Sätze tatsächlich ein Desaster. Und ja, seine Sätze wirken tatsächlich ziemlich schnodderig und lieblos. Und inhaltlich scheinen sie gar nicht so zu Jesus zu passen. Ist nicht gerade er derjenige, der Menschen so vorbehaltlos annimmt, wie sonst keiner? Und die Vorstellung, die eigenen Eltern nicht würdevoll zu bestatten und einfach abzuhauen und die Angehörigen voller Sorge und Angst ohne Nachricht zurückzulassen, wo passt das zu dem Jesus, der sonst von uns Nächstenliebe fordert? Es mag kühl und lieblos klingen, aber wir kennen Jesus nicht als kühl und lieblos, sondern wir kennen ihn ja eigentlich als brennend in der Liebe zu den Menschen. Und von daher müssen diese Sätze eigentlich einen anderen Grund haben. Gut, wir waren jetzt nicht dabei. Und das, was hier steht, hat ja uns der Evangelist Lukas überliefert und der hat das ja aufgeschrieben und der hat sich dabei genau überlegt, was er von dem, was er so gehört hat oder gelesen hat, dann wirklich in sein Evangelium aufnimmt. Und ihm war es sicherlich wichtig, dass das so zusammenpasst, dass da kein falsches Bild von Jesus entsteht. Und von daher könnte man doch sagen, Lukas ist doch so etwas wie der Mann für die Öffentlichkeitsarbeit. Und was wir da gerade gehört haben, ist sicherlich keine PR-Panne, sondern es gibt gute Gründe, warum gerade dieser Text in der Bibel steht.
Drei Menschen, die Jesus begegnen. Der erste hat von sich aus den Entschluss gefasst, Jesus nachzufolgen. Doch Jesus antwortet ihm: Wer mir nachfolgen will, hat keine Häuser. Den zweiten ruft er in seine Nachfolge, aber der will zuerst noch die Beerdigung seines Vaters abwarten. Und dem dritten, der zu Jesus gehören will, verwehrt Jesus, sich von seiner Familie zu verabschieden. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ute, stell dir vor, wir würden so mit den Menschen umgehen, die sich für Kirche und unsere Gemeinde interessieren. Ich werde von einem Kollegen gefragt, wann denn Gottesdienst sei, und ich antworte, sonntags um 9:30, aber überlege es dir gut, die Bänke sind echt unbequem. Oder deine Nachbarin erwägt, mit zum Gemeindenachmittag zu kommen. Du sagst zu ihr, gerne, aber wenn sie mal zum Geburtstag eingeladen sind, dann muss der Gemeindenachmittag Vorrang haben. So ähnlich klingt das für mich, was Jesus tut.
Gut, Jesus ist ja nun kein Verkäufer von Lebensversicherungen, der verspricht, Halleluja, bei mir habt ihr es immer gut, ihr werdet jeden Tag glücklich sein und Krankheiten treffen nur die anderen. So ist es ja nicht. Stattdessen beschreibt Jesus die Risiken eines Lebens mit Gott und die Nebenwirkungen, die es haben kann, wenn man zu ihm gehört. Glaube ist ja nun nicht nur ein kleiner Nebenjob, so alle 2 Wochen mal am Sonntag, sondern Glaube hat tatsächlich Auswirkungen auf das ganze Leben. Und das merkt man, wenn man sich genau anschaut, was Jesus zu den 3 Leuten sagt. Lies doch nochmal diesen Satz mit den Füchsen.
Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.
Ja, und genau so ist es doch bei Jesus gewesen. Als Kind hatte er eine geliehene Krippe. Und als er umherzog, hatte er kein eigenes Dach über dem Kopf. Und als er dann in Jerusalem einzieht, leiht er sich einen Esel. Gut, sicherlich möchte er, dass wir ein gemütliches Nest und ein schönes Zuhause und eine gute Heimat haben. Und falls jemand in seinem Beruf schlau wie ein Fuchs ist und auf eine Goldgrube gestoßen ist, warum nicht? Eines aber ist Jesus bei unserem persönlichen Nestbau wichtig. Du sollst dich nicht auf deine Besitztümer verlassen. Setz keine Sicherheiten in das, was im Grundbuch steht. Folge mir einfach nach. Wer sich an den Glauben an einen Gott einlässt, der immer bei ihm ist, der hat die größte Sicherheit, die es geben kann. Und die ist stabiler als jedes gefüllte Bankkonto. Aber solche Erfahrungen mit Gott wird der machen, der loslassen kann.
Der zweite Mensch, dem Jesus begegnet, will erst noch seinen Vater begraben. Eine der wichtigsten Pflichten, die das Judentum kennt. Vermutlich hat der alte Vater noch gelebt und es würde ihm das Herz brechen, wenn der Sohn mit Jesus ginge. Und so möchte der potenzielle Jünger die Nachfolge auch später verschieben, wenn sein Vater dann tatsächlich gestorben ist.
Aber ich denke, Jesus geht es an dieser Stelle gar nicht um die Beerdigung an sich, sondern ihm geht es um die vielen kleinen Dinge, die wir immer erst noch erledigen wollen, bevor wir uns wirklich auf den Weg mit Gott begeben. Erst nochmal dieses oder jenes. Und so schiebt man es mit dem Glauben, mit der Entscheidung für Gott, Schritt für Schritt immer weiter hinaus. Da hört man von Erwachsenen, dass sie schon Interesse haben, aber der Beruf ist ja gerade so stressig. Und den Sonntag braucht man ja zur Erholung und so sich ganz einlassen auf Gott. Oder andere wollen vielleicht erst, wenn sie von einer Krankheit herausgefordert sind, erstmal wieder gesund werden, die überwinden und dann ist man vielleicht dabei. Und so verschieben wir das Leben mit Gott immer weiter und letztendlich verpassen wir den entscheidenden Zeitpunkt. Das Herz hängt an anderen Dingen und ist nicht wirklich frei dafür, wegzuschauen von mir und auf Gott zu hören. Denn wer glaubt, riskiert Ja zu sagen. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt.
Ute, ich kenne mich selber. Ich weiß, wie groß mein Bedürfnis nach Bequemlichkeit ist. Ich bin kein Freund davon, dass alles immer sofort mit absoluter Entschiedenheit gemacht werden muss. Auch in Glaubensfragen habe ich mir angewöhnt, einen sehr geduldigen Gott zu haben. Der wird nicht alles so eng sehen. Und wo ich merke, da müsstest du in deinem Leben etwas ändern, dann schiebe ich es auch gerne etwas auf die längere Bank. Lieber Gott, muss schon verstehen, ich habe gerade so viel um die Ohren.
Ja, und da zeigt Lukas mir den Jesus, dem dann letztlich der Kragen platzt. Nein, nicht nächste Woche und nicht morgen, sondern heute musst du dich entscheiden, mit mir zu gehen. Heute oder lass es doch ganz. Ja, aber natürlich finden wir immer Argumente. Und da sagt mir diese seltsame Geschichte, lass es einfach sein mit den Ausreden. Nimm Jesus ernst, denn er nimmt dich auch ernst.
Jesus ernst nehmen, das ist ja auch ein wichtiges Motiv in der Passionszeit. Jesu Leidensweg ist ein ernster und es geht um Leben und Tod. Genauer gesagt, es geht um den Tod, um seinen Tod, damit neues und ewiges Leben möglich wird.
Passion. Passion heißt Leidenschaft, Hingabe. Und da entdecke ich sehr viel Kraft und Energie. Der Blick auf Jesus, der nach Jerusalem zieht, er ahnt seinen kommenden Tod, aber er lässt sich nicht entmutigen. Entschieden geht er in den Tempel, um die Händler zu vertreiben, geht dem Streit mit den Pharisäern nicht aus dem Weg, feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl.
Passion, Leidenschaft für den Auftrag, den Jesus erfüllt. Kompromisslos, ohne dass ein PR-Berater seine Worte weichspült.
Jesus nachfolgen würde dann heißen, diese Passion, diese Leidenschaft zu teilen, unseren Weg als Christen zu gehen, ohne zuvor tausend Argumente zu finden und um die unbequemen Aspekte des Christseins vor uns herzuschieben. So sehr ich mein Sofa liebe und Sie und ihr vielleicht auch, es ist kein spezifisch christliches Möbelstück, sondern Glaube will uns in Bewegung versetzen.
Und dann sind dann noch die Worte an den Dritten. Der seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Dieser will sich erst noch von seiner Familie verabschieden und ich kann ihn gut verstehen.
Jesus will mit diesem Bildwort etwas Grundsätzliches sagen. Wer zu sehr nach hinten schaut, der kann keine geraden Linien pflügen. Das gelingt nur mit dem Blick nach vorn. Will sagen, wer zu sehr in der Vergangenheit lebt, der verpasst es, das Leben jetzt zu gestalten. Als Kirche neigen wir ja oft dazu, zurückzuschauen. Wir erinnern uns wehmütig, wie groß die Gemeinde früher einmal war, wie viele Leute hier im Gottesdienst in der Kirche saßen. Und manch einer schwärmt davon, wie gut früher die Konfirmanden den Psalm 23 auswendig konnten. Oder auch wie schön es war, als noch jede Gemeinde einen eigenen Pfarrer hatte. Schau nicht zurück, das stellt Jesus dem entgegen, sondern schau auf das Ziel, das vor uns liegt. Und dieses Ziel ist unsere Heimat bei Gott und es tut gut, zusammen dieses Ziel im Blick zu haben.
Drei Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Niemand zwingt sie. Genauso wie auch niemand sie von Ihnen oder euch heute gezwungen ist, in den Gottesdienst zu kommen. Mit Gott zu leben ist freiwillig. Jesus wünscht dich keinen unterwürfigen Gehorsam, sondern wir werden aller Freiheit gefragt. Willst du mit Gott leben? Willst du Jesus vertrauen? Wir können dazu auch Nein sagen, ausdrücklich oder durch Desinteresse, indirekt quasi. Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, in denen man in die Kirche gehen musste. Gott lädt uns ein, ihm zu folgen. Dabei sollen wir auch die Risiken und Nebenwirkungen kennen.
So wie das Lukas-Evangelium von diesen drei Begegnungen erzählt, wird auch noch etwas anderes deutlich. Wir sind auf unserem Weg der Nachfolge nicht allein. Wir leben nicht allein ohne Grube und Nest. Und wir stehen nicht allein am Pflug, sondern wir sind als Gemeinde zusammen mit Jesus unterwegs, die Ackerfurchen des Lebens neu zu ziehen. Er sorgt für ein Dach über dem Kopf, er sorgt für das Mittagsbrot auf dem Acker und für unsere Familie. Er lässt uns nicht allein.
Ute, da fällt mir ein Satz aus der Werbung ein, für ein Medikament oder ein medizinisches Ergänzungsmittel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Immer wieder. Kannst du das auch schneller, Udo? So wie in der Werbung?
Ja. Gut. Erinnert so ein bisschen an den Handzettel, den Sie heute Morgen bekommen haben. Immer wieder werden wir Menschen darauf hingewiesen, dass mit allem an sich guten und heilsamen Medikament auch Risiken verbunden sein können.
Ja, es gibt Risiken und Nebenwirkungen des Glaubens, Herausforderungen auf unserem Weg mit Gott. Aber ein Medikament nimmt man, auch wenn es Risiken und Nebenwirkungen hat, weil es hilft. Und so höre ich den Predigttext wie eine Packungsbeilage für unser Leben als Christen.
Dass eine Entscheidung auch Folgen, auch Nebenwirkungen hat, ist auch ein Grundgedanke der Passionszeit. Wir schauen auf Jesus. Er hat sich entschieden, mit so einem Herzen voller Liebe ganz für uns Menschen da zu sein. Zugleich sehen wir das Kreuz und entdecken darin, dass Jesu Zuwendung zu uns ihm das Leben gekostet hat. Risiken und Nebenwirkungen. Jesus hat es geahnt und sich dennoch auf den Weg gemacht, von Galiläa nach Jerusalem.
Ja, bei Jesus war es so. Er hat die Konsequenzen kommen sehen. Er hat die Risiken und Nebenwirkungen bewusst getragen. Und wie ist das bei uns? Gibt es für uns auch Risiken und Nebenwirkungen, wenn wir als Christin oder als Christ leben? Das Wichtigste dabei ist, Gott ist da. Er lässt uns nicht allein. Er macht Mut, ihm zu folgen, und zwar jetzt. Er gibt die Kraft, dass wir Sicherheit nicht in unserem Besitz suchen. Er lenkt unseren Blick, dass wir aufschauen auf das große Ziel, das Leben mit Gott. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.